Ja, so groß ist der Herr, haben wir gesungen. Und noch so zwei Gedanken zum Gottesdienst. Was bedeutet für dich eigentlich Gottesdienst? Da gibt es zwei Schriftstellen im Neuen Testament. Eine steht in Römer 12, Vers 1, dass wir doch unseren Körper oder unseren Leib hingeben sollen, Hingabe, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und das läuft die ganze Woche ab. Dann in Jakobus 1 steht auch nochmal, ein Gottesdienst vor Gott dem Vater ist, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Wir sind zwar noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Dieses sollte uns immer auch begleiten, also dieser Gedanke. Und die Woche hat 168 Stunden und 166,5 Stunden haben wir jetzt verbracht. Und das sind die letzten 1,5 Stunden, das ist das Finale in dieser Woche. Und so feiern wir jetzt von dem persönlichen Gottesdienst den allgemeinen Gottesdienst. Wir kommen zusammen, um ihm die Ehre zu geben. Und das ist immer so ein Highlight am Sonntagmorgen. Aber das wäre wirklich zu wenig, wenn das Fundament nicht stimmt, wenn wir nicht jeden Tag persönlich im Gottesdienst, persönlich mit ihm verbunden sind. Stefan hat letzte Woche gepredigt über die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist das Fundament. Und aus diesem Fundament heraus können wir eigentlich so in diese Gemeinschaft hineintreten, unter seinem Blick stehen gemeinsam und hier im Gottesdienst. Und das ist etwas Wunderbares, ein Vorrecht, das Gott uns schenkt, noch in Freiheit und in Frieden uns hier zu versammeln. Das haben nicht alle Kinder Gottes so. Und da denken wir auch immer dran an unsere verfolgten Geschwister, die sich auch treffen, aber nicht in dieser Freiheit. Aber die sich schneller ausbreiten wie wir. Das ist so der Unterschied. Unter Verfolgung wächst der Leib Christi schneller. Aber vielleicht werden wir vorbereitet und ja, es kommen Zeiten, wo wir das noch ganz dringend brauchen, diese Gemeinschaft. Markus hat es gelesen in der Offenbarung, da war ein Satz drin, wir sind Könige und Priester. Gott hat uns, oder Jesus hat uns gemacht zu Königen und Priestern vor Gott, dem Vater. Er hat es vollbracht. Und es ist so heute auch der Gedanke, Priesterschaft. Es geht heute um Priesterschaft und zwar so in Anlehnung auch, was Günther auch gepredigt hat in den letzten Predigten über das Heiligtum im Alten Bund, über die Vorbereitung, über diese priesterlichen Aufgaben, über Aaron und seine Familie, über das Geschlecht, also über den Stamm Levi. Und Aaron war ja aus diesem priesterlichen Geschlecht. Und ja, in Aaron haben wir so einen gewissen Vorläufer und ein Vorbild auch für Priesterschaft. Im Neuen Bund sind wir jetzt alle Priester Gottes. Wir sind alle von dem Herrn berufen, Priester vor ihm zu sein, königliche Priester. Und ein Priester hat das Vorrecht, Zugang zu Gott zu haben. Das hat jeder von uns, das hatten die früher nicht in der Art und Weise. Im Alten Bund musste ein normaler Israelit zum Priester gehen oder zum Prophet gehen, um irgendwo was von Gott zu erfahren. Er hatte keinen persönlichen Zugang zu Gott. Wir haben aber alle Zugang zu Gott, weil Jesus uns den Weg freigemacht hat zum Vater. Er hat alles überwunden. Er ist der Löwe und das Lamm, haben wir auch gelesen. Er hat in seiner Person alles vollbracht, ein perfektes, einmaliges Opfer gebracht. Im Alten Testament war in jeder Familie das Oberhaupt der Priester der Familie. Und dann galt für Israel eben diese Verheißung, für Gott ein Königreich von Priestern zu sein. Israel aber war untreu, verletzte das Gesetz und Gott hat dieses Priestertum beschränkt, ich habe es gesagt, auf die Familie Aaron aus dem Stamm Levi und hat so dieses Priestertum eingeführt und gegründet. Und wir sind jetzt alle zu Königen und Priestern gemacht. In Offenbarung 1, Vers 6 heißt es auch nochmal im Zusatz zum Offenbarung 5, wir sind zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, dem Vater. Und Jesus hat es für uns vollbracht. Es ist unser Geburtsrecht, so wie jeder aus der Familie Aaron dieses Geburtsrecht hatte, Priester zu sein. So sind wir im neuen Bund, es ist unser Geburtsrecht, Priester zu sein. Wir sind noch von Neuem geboren und das ist unser Stand. Jesus hat uns eingesetzt und Jesus ist unser großer Hohepriester. Das ist so, ja, so gewaltig. In Hebräer 4, die Verse 14 und 15, da heißt es, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, er hat es den Weg freigemacht. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Er wurde versucht, so wie wir, doch in allem ohne Sünde. Im Alten Testament war diese Erlösung vorgeschattet durch das Opfer, das Blut von Kälbern, von Böcken, von Stieren, das hat man dargebracht, um die Schuld zu bedecken. Das war so immer so vorübergehend, vorläufig. Das ist alles ein Schatten auf das, was kommen sollte. Und der Hohepriester Israels, der hatte auch das Vorrecht, einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, Yom Kippur heißt es, hineinzugehen in das Allerheiligste und Sühnung darzubringen. Das steht in 3. Mose Kapitel 16. Da sind diese ganzen Vorschriften, was da zu tun war und wie sie sich heiligen sollten. Das war was ganz, ganz Großartiges. Und der Priester, der hohe Priester, der hatte ein ganz großes Amt. Und er war sich dessen auch bewusst. Und wenn man da was falsch gemacht hat, dann war es ganz kritisch. Da konnte man sterben. Also das war also bei Gott was ganz Heiliges, in dieses Allerheiligste reinzugehen. Und wir haben doch jetzt in dem neuen Bund, haben wir, jeder von uns hat den freien Zugang zu dem Vater. Und ja, sind wir uns dessen eigentlich immer bewusst, dass wir jederzeit kommen dürfen? Er wartet auf uns. Und ja, es steht so in dem Psalmen eine Stelle, wenn wir ihn anrufen, dann hört er uns. Oder ich kann jederzeit mit ihm sprechen. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Er hat uns erlöst und er hat uns frei gemacht. Wir sind Kinder und wir sind die Frucht seiner Leiden. Er hat alles getan. Wir haben es im Abendmahl auch jetzt nochmal für uns selber in Anspruch genommen, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Blut dargebracht im Allerheiligsten und hat für jeden Einzelnen von uns diese Erlösung erworben. Er hat uns praktisch so mitgenommen und sagt dem Vater so, ja, Markus, du bist erlöst. Manfred, du bist erlöst. Er hat wirklich so das dargebracht und der Vater hat, ja, das war wahrscheinlich so, ja, der Vater hat sich so gefreut, dass Jesus das getan hat und dass diese Freude vollkommen wird. Und so können wir das immer wieder neu im Abendmahl in Anspruch nehmen, das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Und jetzt bin ich eigentlich schon angelangt an dem Predigttext von heute, den wollen wir jetzt mal vorwerfen. Der steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Genau. Das wollen wir uns mal näher anschauen, diesen Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist ein ganz tiefer, wunderbarer Vers, den Petrus uns da geschrieben hat. In Gottes Absichten Und in seinem souveränen Plan für uns Menschen erkennen wir immer so eine gewisse Prädestination, Vorherbestimmung. In Epheser 1, Vers 4 und 5 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Und er hat uns begnadet in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat es vorherbestimmt. Er hat uns prädestiniert. Und wir haben übereingestimmt. Und in dieser Übereinstimmung sind wir Gottes Kinder geworden. Und das ist so, so großartig. Und wir denken jetzt, ja, warum sind jetzt nicht alle errettet? Normal ist Gottes Wille ja, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sie errettet werden. Aber Gott hat uns mit einem freien Willen ausgestattet und wir können entscheiden, nehmen wir das an oder nehmen wir es nicht an. Und preist dem Herrn für die Menschen, die es annehmen. Und Gott freut sich über jeden Einzelnen. Der Himmel freut sich, wenn ein Sünder Buße tut und zu ihm kommt. Und das ist so großartig, wenn Menschen ins Reich Gottes hineingeboren werden. Das ist die größte Freude, die es gibt eigentlich, dass wir mit ihm ewig verbunden sind. Im Vers 11, Epheser 1 heißt es dann, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, Erben, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sind dieses auserwählte Geschlecht, haben wir gelesen, wie Petrus es ausdrückt, ein königliches Priestertum, Heilige, abgesondert für Gott, allein zu seinem Besitz und zu seinem Dienst, dem priesterlichen Dienst. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Und wir denken manchmal, ja, lebe ich so im Alltag, allein zu seinem Besitz, allein für ihn in seinem Dienst. Aber ich denke, er hat uns auch dieses Wollen hineingegeben und er schenkt auch das Vollbringen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und jeder Einzelne, ja, wird sich auch danach ausstrecken, diese absolute Norm des Lebens zu erfüllen, ihm ähnlicher zu werden. Das ist so ein Gen, was uns ja auch eingepflanzt wurde bei unserer Wiedergeburt, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist so seine DNA, die hat er uns praktisch gegeben und geschenkt. Das ist ja für uns eine ganz, ganz große Gnade. Sind wir uns dessen immer wieder bewusst? Ich denke mal manchmal auch, ja, bin ich das überhaupt wert? Oder in manchen Situationen, ja, darf Jesus alles irgendwo mit mir, wenn er mich sieht, ist alle in allem mit, also einverstanden. Und ich brauche da so große Gnade auch immer wieder neu. Aber es ist wirklich so, ich komme dann immer auch schnell wieder auf das zurück und ich lasse das hinter mir. Es gelingt mir viel schneller wie früher, ja, einfach wieder übereinzustimmen mit ihm. Ja, prädestiniert. Im Alten Testament war Israel prädestiniert als Volk Gottes, aber sie wurden immer wieder untreu. Wir wissen, was sie da oft fabrizierten und sind immer wieder falschen Göttern nachgelaufen. Aber in dem sogenannten nationalen Israel wurde auch immer ein geistliches Israel gefunden, ein sogenannter Überrest. Habt ihr schon bestimmt gehört, das Wort Überrest, das ist ja einfach fundamental. Überrest ist immer etwas, was Gott sich erwählt hat. Und zur Zeit des, nochmal im Alten Testament, zur Zeit des Elia waren das eigentlich diese 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Die Begebenheit steht in 1. Könige 19, Vers 18. Da ist Elia unter diesem Ginsterstrauch und will alles, will abschließen mit seinem Leben. Er ist total frustriert und er sagt, ja, Herr, Sie haben deine Altäre zerbrochen, den Bund haben sie gebrochen. Und ich bin der Einzige, der jetzt noch übrig geblieben ist. Und alle Propheten haben sie getötet. Und so bin ich jetzt der Letzte und ich bin nicht besser wie meine Väter. Und Gott dann sagt zu ihm, ja, es haben 7000 ihre Knie nicht gebeugt und ihn nicht angebetet. Du bist nicht allein. Mach dich auf und geh und erfüll deine Aufgabe. Salbe diesen König Jehu zum König über Israel und den Elisa zu deinem Nachfolger und den Hasael auch noch zu dem König über Syrien. Und er hatte wieder eine neue Aufgabe bekommen. Er ist aufgestanden und ist durch die Kraft Gottes durch die Wüste wieder zurück nach Damaskus. Und es war so, ja, so für ihn so eine Motivation, dass er weiß, er ist nicht allein und wir sind auch nicht allein. Wir haben uns, wir sind nicht allein, wir sind keine Einzelkämpfer. Ja, wir können uns gegenseitig ermutigen. Es gibt so WhatsApp-Gruppen, ja, und wir können uns mitteilen, wie es uns geht und wir können uns wirklich gegenseitig auch wieder anspornen zu guten Werken. Während der babylonischen Gefangenschaft erscheint dieser gewisse Überrest in einzelnen Juden, zum Beispiel die Esther, die war am Hofe des Königs Xerxes, Ahasverus, das waren so nach drei Zurückführungen gab es, drei Deportationen von Babylon wieder zurück nach Israel, aber da waren immer noch gewisse Menschen in diesem persischen Reich, Mesopotamien, und die haben hier gelebt und diese Esther war dann dem Hof des Königs und war eine Heldin, wurde des Königs Frau und hat ihr Volk gerettet aus der Hand des Hamans. Und er war so, er wollte die Juden umbringen und ja, er war erpicht, dass er dieses Volk auslösche. Aber Gott hat Bewahrung geschenkt und er hat diesen Mordechai, ihren Onkel hat er auch gebraucht und die Esther, dass sie wirklich dem König diesen Hinterhalt verraten haben und die wurden wirklich so aus der Hand gerettet, dieses bösen Judenverfolgers Haman. Und es ist so großartig, wie sie auch ihr Leben einsetzt. Sage ich, komme ich um, ist egal. Hauptsache, ich rette das Leben meines Volkes. Esther, Mordechai, Hesekiel, dieser Priester im Exil ohne Tempel, hingegeben, er war ein Wächter über Israel, auch ein Held in dieser Zeit, Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego, die Gott aus dem Feuerofen gerettet hat, weil sie dieses Standbild nicht angebetet haben, die Gott die Treue gehalten haben. So sind immer wieder einzelne und mehrere Personen als Überrest hier. Die Rückführung unter Serubabel, Esra und Nehemia bis zum Kommen des Herrn. Da war dann Johannes der Täufer, Simeon und Hanna, der gewisse Überrest zur Zeit Jesu, die auf die Erlösung Israels warteten. Und so war das geistliche Israel immer in diesem nationalen Israel vertreten. Und Jesus hat jetzt den Weg für alle Menschen zum Vater freigemacht. Und so gilt im neuen Bund für uns jetzt in jeder Nation, auch hier in Deutschland, befindet sich ein geistlicher Überrest, der Leib Jesu. Das königliche Priestertum wird aus allen Nationen der Erde gebildet, zu einem Volk seines Eigentums. Das ist der Wille des Herrn. Wir sind zusammengenommen, dieser Leib Christi aus allen Nationen. Und das ist der Überrest, der wirklich dieses Vorrecht hat, König und Priester zu sein vor Gott. Ich komme zu gewissen Charaktereigenschaften eines Priesters. Ich gebrauche auch hier immer die männliche Form, aber Frauen sind mit eingeschlossen. Im neuen Bund gilt ja das königliche Priestertum aller Gläubigen. Da ist Mann und Frau gleichgestellt in diesem Priestertum. Absolutes Vorbild ist uns immer Jesus. Ihm zu folgen und ihm ähnlicher zu werden, bleibt unser aller Ziel. Das wird es immer so sein. Ein Priester im neuen Bund orientiert sich am Charakterbild Jesu. Schauen wir uns seinen Charakter an. Ja, wir sollten streben nach Untadeligkeit. Und es werden uns drei Stufen erklärt in der Schrift. Der Stellung nach ist diese Untadeligkeit oder Vollkommenheit schon unser Besitz in Christus. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Jetzt ist die Vollkommenheit dem Zustand nach, wie wir jetzt so sind, das heißt die geistliche Reife, das Tun des Willen Gottes, die Liebe, die Geduld, das Gute, die geistliche Reife ist ein Geschenk der Gnade. Da ist jeder mit hineingenommen. Und auf diesem Weg befinden wir uns alle. Und die endliche Vollkommenheit nach Geist, Seele und Leib wird dann eintreten, wenn wir den verherrlichten Leib von Christus bekommen, wenn er uns umgestaltet in sein Bild, bei der ersten Auferstehung oder bei der Entrückung, je nachdem. Für den Gläubigen ist das Streben nach Untadeligkeit immer die absolute Norm des Lebens. Aber die Schrift zeigt uns, dass der Gläubige in diesem Leben diese Vollkommenheit nicht erreichen wird. In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Da können wir nur sagen, danke Jesus, dass du das immer wieder neu tust. Er ist treu und gerecht und er reinigt uns. Und auch hier, wenn wir das Abendmahl zusammen genommen haben, er hat uns wieder ganz neu und rein gemacht in ihm. Weitere Charaktereigenschaft eines Priesters, Nüchternheit. Das heißt, geistliche Dinge mehr wahrnehmen, eine Sensibilität entwickeln für geistliche Dinge, auch im Gebet, fasziniert sein von Jesus und seinem Wort, den Dingen der Welt nicht den Vorrang einräumen, sie an den richtigen Platz stellen. Dann Besonnenheit. Ein Priester bleibt besonnen, auch wenn andere aufbrausend sind. Und da habe ich auch noch Schwächen. Bei bestimmten Situationen ist schon besser, aber manche Dinge bringen mich auch auf die Palme. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, seid ihr schon immer so milde und so besonnen, dass euch nichts mehr aus der Ruhe bringt? Da muss sich doch jeder, ja, ich denke, da hat jeder seine Schwächen und seine Stärken. Bei manchen gelingt es besser, bei manchen, der hat hier mehr Schwierigkeiten, der andere wieder da. Aber so sind wir doch alle so unterschiedlich und sind auf dem einen Weg. Und es ist so schön, dass keiner von uns vollkommen ist, von uns Menschen hier. Das wäre ganz schlimm. Dann für ihn wäre Jesus umsonst gekommen. Ja, das ist auch gut, dass du eine Schwäche hast, denn Jesus will dich da rausholen und er will dich wieder ganz neu stärken. Ein Priester ist milde, nicht streitsüchtig, gastfrei und lehrfähig. Ja, er übt so diesen Dienst aus in dieser, ja, in dieser Gelassenheit. Ihn kann eigentlich nicht groß was aus der Ruhe bringen. Und er verkündet, er ist ein Mann oder eine Frau des Wortes. Er verkündet und spricht das Wort Gottes zu gelegener und ungelegener Zeit. Ermahnt mit Langmut und Liebe. Schon so ein Charakterbild, das ist anzustreben, wert ist. Und wie gesagt, Jesus, absolutes Vorbild, ihm ähnlicher zu werden, ist unser Ziel. Zusammengefasst sollte die Frucht des Geistes im Leben des Priesters sichtbar sein. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Dinge ist kein Gesetz. Das ist, ja, wir haben es auch im Gebet schon gebracht, dass dieser Same ist in uns gepflanzt alle diese Dinge, das ist unsere DNA, wenn wir wiedergeboren sind. Und es liegt jetzt an jedem selber, inwieweit er das in seinem Leben sichtbar werden lassen will. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Denn die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Liebe, die nicht weitergegeben wird, ist eigentlich keine Liebe. Das ist, ja, es ist nur, wenn sie aktiv weitergegeben wird, ist es Liebe. So, Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat sich hingegeben, er hat alles gegeben. Seine Liebe ist unendlich und grenzenlos. Und auch wir sollten Kinder dieser Liebe werden, mehr und mehr. Das königliche Priestertum ist ein Volk zum Besitztum. Wir haben es auch gelesen in dem Predigttext. Wir sind sein Eigentum, abgesondert für ihn zu seinem Dienst. Wir gehören ihm. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir gehören uns nicht uns selber, sondern ihm. Und es heißt auch in 2. Korinther 5, dass er für uns gestorben ist. Und ja, und so sollen wir auch jetzt für ihn leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir kennen uns eigentlich so jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, so nach der natürlichen Person, nach der alten sündigen Natur, sondern nach der göttlichen Natur. Wenn wir uns anschauen, sehen wir Jesus in dem anderen eigentlich und seine göttliche Natur. Wir sehen und wir reflektieren das Bild Jesu untereinander. Und das ist eigentlich unsere Bestimmung, ja. So, dass wir jetzt Botschafter sind an seiner Stadt und er durch uns ermahnt, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Und ja, dass wir ermahnen auch, ja, dass sie herauskommen, dass sie vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hinüberwechseln, die Menschen, und seine Gerechtigkeit in Empfang nehmen dürfen. Charaktereigenschaften, das ist der eine Punkt. Und jetzt sind wir eigentlich schon angelangt beim priesterlichen Dienst. Das ist so wie der Älteste eigentlich so, er hat erstmal die Charaktereigenschaften und dann soll er das auch weitergeben, soll es ausüben, diese Dinge, die Gott ihm geschenkt hat. Im priesterlichen Dienst hat jedes Kind Gottes die Aufgabe, das weiterzugeben, was Gott geschenkt hat. Ja, der Priester im neuen Bund unter Jesus, unserem großen hohen Priester, bringt jetzt keine Tieropfer mehr dar wie im alten Bund. Das ist auch gut. Also ich könnte das überhaupt nicht. Wir sind da im Moment so auf so einem, ja, wir leben da in so einem Haus, wo so ein Bauernhof außenrum ist und da werden immer die Gänse geschlachtet und die Tiere geschlachtet. Und ich könnte es überhaupt nicht, mir könnte man Geld geben dafür, was noch und nöcher. Ich könnte kein Tier da umbringen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Tieropfer zu bringen, wäre für mich ganz, ganz schlimm. Aber wahrscheinlich war das früher nicht, irgendwo hat es ja einfach so eine Bedeutung gehabt, dass man da besser mit umgehen konnte. Und aber so eigentlich so Tiere zu opfern, würde mir überhaupt gar nicht liegen. Und ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Es waren einfach diese Vorläufer für dieses eine perfekte, makellose Opfer in der Person Jesus selber. Er hat durch sein heiliges eigenes Blut diese Erlösung erworben. In Hebräer 9, Vers 12 nochmal diese Stelle, er ist nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung für uns erworben. Ja, das auch wieder im Abendmahl können wir das nachvollziehen. Eine ewige Erlösung, was das für uns bedeutet, für ewig mit ihm vereint zu sein. Jetzt bringt der neutestamentliche Priester vor allem geistliche Opfer dar. Was ist ein geistliches Opfer? Ich habe es schon angesprochen, er bringt erstmal seinen eigenen Leib dar, als lebendiges Opfer, das Gott wohlgefällig ist, das Gott angenehm ist. Er erneuert seinen Geist durch das Wort Gottes, der erneuert den Sinn, damit er prüfen kann, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, Vollkommene. Das ist so der Anfang des priesterlichen Dienstes, Hingabe. Er legt sich selber auf diesen Altar. Hast du das schon für dich persönlich vollzogen? Bist du dieses lebendige Opfer vor dem Herrn? Gehörst du ihm? Hat er ja den Besitzanspruch an dein Leben? Darf er in deine Situationen hineinsprechen? Bist du treu? Hörst du auf ihn? Folgst du ihm? Gehörst du ihm? Das ist die Frage, die sich jeder von uns immer wieder neu stellen sollte. Bin ich dieses lebendige Opfer für ihn? Dann bringt der Priester vor allem Lobopfer dar. Das haben wir heute im Gottesdienst auch schon in der Anbetungszeit in einem ganz kleinen Rahmen gebracht. Das sollte ja eigentlich unser ständiges Opfer sein. Wir sollten immer ein Lobopfer auf den Lippen haben. Das zeichnet uns aus als Kinder Gottes, immer fröhlich ein Lob Gottes in den Mund zu haben. Das erinnert mich auch immer wieder an, was Markus uns mal erzählt hat vor über 20 Jahren in einem Zeugnis. Er hat den Psalm 40, Vers 4 bekommen vom Herrn. Und das immer so, dass der Herr ihm ein neues Lied in seinen Mund legt, dass es die Menschen hören und sich freuen. Das habe ich mir so gemerkt. Das hat er uns mal als Zeugnis erzählt in Karlsberg. Also ein ständiger, beständiger Lobpreis im Mund soll das sein. Und wir singen das ihm zur Ehre. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hebräer 13, Vers 15. Dieses Opfer soll alle Zeit geopfert werden. David erkennt das schon im Alten Bund, diese Notwendigkeit. Im Psalm 34 sagt er das ganz klar: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, immer da. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Miteinander seinen Namen erhöhen. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Merke, priesterlicher Dienst. David war eigentlich so der Initiator der Anbetung rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Er berief 288 prophetische Sänger und 4000 Musiker, um in Schichten kontinuierlich 24 Stunden täglich vor dem Herrn zu dienen. In diesem Zelt der Begegnung, das er so 1000 vor Christus aufgestellt hat in Jerusalem, wo die Bundeslade für ungefähr 70 Jahre drin war, und da haben die das praktiziert. Die Herrnhuter Bewegung unter Graf Zinzendorf hat das viel, viel später, im Jahr 1727, wieder aufgenommen und circa 120 Jahre lang beibehalten. Zurzeit gibt es viele sogenannte Gebetshäuser. Ein bekanntes steht in Augsburg. Diese Gebets- und Lobpreiskette praktizieren die da schon über 10 Jahre. Und das ist so ein ständiger Lobpreis. Es sind diese apostolischen Gebete, die Epheserbrief-Gebete, wo sie immer wieder dem Herrn einfach auch in Dankbarkeit und in Liebe darbringen, dass sie einfach da auch Frucht sehen in ihrem Leben. Und es hat sich schon einiges auch in Augsburg getan. nicht nur weil die beten, sondern gerade auch ohne Gebet ist alles nichts. Gerade einfach so, weil Gott sie gebraucht und Gott ja wünscht sich ja, dass wir mit ihm übereinstimmen. Und sein Wort soll unser Gebet auch sein. Das Wort Gottes beten ist eigentlich so das Wichtigste im Leben. Ein Priester erhebt seinen königlichen hohen Priester alle Zeit und proklamiert seine Königsherrschaft in jeder Lebenssituation. Und das ist auch so, was ich mir so in meinen Alltag reingebaut habe, dass ich das immer wieder neu ausspreche, weil Jesus ist der König des Himmels, der König der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit, der Weisheit, der Erkenntnis, der König des Friedens, der Siegesheld, der Überwinder. Er war schon immer und wird auch immer sein. Er hatte keinen Vorgänger, hat niemand, der nach ihm kommen wird. In ihm ist alles zusammengefasst, was im Himmel und auf der Erde ist. Epheser 1. Er ist der Einzige, bei dem es keine Grenzen gibt, seine Liebe auszudrücken. Keine Mauer kann ihn abhalten, seinen Segen auszugießen über unser Leben. Er ist der Löwe und das Lamm, wir haben es gesungen, der Herrscher der Herrscher, König der Könige, Sieger der Sieger, Herr der Herren. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Für immer und immer und immer. Und das ist für ewig mein König und hoher Priester. Wenn du das jeden Tag in deinem Leben immer wieder neu proklamierst, wird dein Herz froh und kann sich in jeder Situation freuen. Ich habe das immer wieder erlebt. Und wenn du das nicht tust oder wenn du das nicht tun würdest, kannst du diesen priesterlichen Dienst gar nicht so in dieser Freude ausüben. Weil es kommt immer wieder zurück. Es kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück. Außerdem ist ein Priester des Herrn ein großzügiger Mensch. Das Wohl seiner Mitmenschen, besonders die ihm anvertrauten, liegt ihm auf dem Herzen. Ein John Wesley, ein bekannter Erweckungsprediger, hat einmal gesagt, tue so viel Gutes, wie du kannst, mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln, wann immer du kannst, an so vielen Menschen wie möglich, solange du kannst. Tue so viel Gutes, wie du kannst, mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln, wann immer du kannst, an so vielen Menschen wie möglich, solange du kannst. Das ist so sein Auftrag gewesen und seine Berufung. Und das ist die Gesinnung Christi. Er tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern er achtet den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, das ist die Gesinnung Christi. Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt, er nimmt sich zurück, wie Johannes der Täufer das sagte, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Er gibt Jesus die Ehre und indem er das tut, wird er erhöht. Das ist Ursache-Wirkung. Und es kann er nicht aus sich selber, aber durch die Gnade Gottes ist so ein Lebensstil möglich. Geistliche Disziplin und Gnade kommen zusammen. Und wenn du die Vorbedingung erfüllst, also ein wahrer Anbeter und Lobpreiser wirst, dann kannst du diese Dinge auch vollziehen. Es ist eine gewisse Kausalität, Ursache, Wirkung. Im Wort Gottes sind viele Verheißungen an Bedingungen geknüpft. Das heißt, gebt, so wird euch gegeben. Bittet, so werdet ihr nehmen. So werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen werde. Vergebt, so wird euch vergeben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Immer zwei Dinge zusammen. Wenn du das tust, dann bekommst du die Antwort, die Kausalität. Ich ergänze, bete den König an, so wirst du ein wahrer Priester des Herrn werden. Ein Priester ist ein Mensch, in dem sich der Heilige Geist wohlfühlt. Er ist sozusagen der Tempel des Heiligen Geistes und von ihm fließen Ströme lebendigen Wassers. Bist du dieser Tempel des Heiligen Geistes? Als Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfestes gesprochen hat, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagte das von dem Geist, der kommen sollte, der noch nicht da war, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Bist du dieser Mensch, von dem Segenströme fließen? Bist du dieser Segen für deine Mitmenschen? Und fühlt man sich wohl in deiner Nähe? Erinnert dich das an Jesus, unseren großen Hohenpriester? Er ist immer das absolute Maß, das Vorbild aller Dinge. Der priesterliche Dienst soll ein Dienst des Segnens sein. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erlangt oder ererbt. Was bedeutet segnen? Segnen bedeutet, das Heilsgut Gottes in das Leben von Menschen hineinsprechen. Das ist Gottes Wille. Immer wenn du etwas weitergibst, fließt es überreich an dich zurück. Das ist so ein geistliches Prinzip oder ein geistliches Gesetz. Praktisch sieht es so aus, dass du durch die Erneuerung deines Sinnes, durch das Wort Gottes, Segensworte in das Leben von Menschen hineinsprichst, die Gott dir aufs Herz gelegt hat im Gebet oder im Gespräch. Zum Beispiel, wenn sich jemand in einer schwierigen Lebenssituation befindet und er zweifelt an der Liebe Gottes, dann kannst du ihm im Gebet zusprechen, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, liebt und immer weiter lieben wird. Das ist nicht Vergangenheit, das ist nicht Gegenwart, sondern das ist immer. Es schließt alle Zeitformen ein. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das kannst du jedem zusprechen, der sich in einer schwierigen Situation befindet. Und ein Priester des Neuen Testamentes übt die Fürbitte aus. Was ist Fürbitte? Hier haben wir auch wieder das Vorbild Jesus. Er, unser großer höherer Priester, ist als Fürbitter vor dem Vater alle Zeit und setzt sich für uns ein. Immer da. Sein Opfer hat eine ewige Wirksamkeit und er stellt unsere Gemeinschaft mit dem Vater immer wieder her. Das ist so tröstlich zu wissen. 1. Johannes 2 heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir sind ja noch nicht vollkommen, solange wir hier leben, das habe ich schon angesprochen, haben wir einen Beistand und Fürbitter bei dem Vater, Jesus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht für die unseren allein, sondern für die der ganzen Welt. Und hier setzt dann wieder unser persönlicher Dienst der Fürbitte ein. Jetzt ist die Welt gemeint. Paulus ist da ein Vorbild für uns. Er hat den Fürbittekampf gekämpft. Erstens, dass Menschen ins Reich Gottes hineingeboren werden, vom Reich der Finsternis in sein Licht kommen. Zweitens, dass Christus in ihnen Gestalt gewinne. Wir sehen dies in den Epheserbrief gebeten, wo er das immer wieder zum Ausdruck bringt. Epheser 3, ab Vers 14, heißt es, dass er seine Knie beugt vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch oder uns doch Kraft geben möge, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen möge und wir in seiner Liebe fest verwurzelt und gegründet sind. Und so können wir mit allen Heiligen begreifen, weil es Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, auch seine Liebe erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, sodass wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der über alles hinaus geben kann, weit mehr, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist so ein Fürbittegebet des Paulus. Das kannst du für dich selber und für jeden Einzelnen beten, den Gott dir aufs Herz legt, dass doch das in diesem Menschen wirksam, in uns wirksam wird. Diese Kraft des Glaubens und die Kraft der Liebe und die Macht seiner Stärke in uns wirksam wird. So war es Gottes Wille ursprünglich, dass Israel für Gott ein Königreich von Priestern sein sollte. Und Gott wird am Ende dieses Zeitalters alles neu machen. Wir singen das schon jetzt in einem grandiosen Lobpreislied von Könige und Priester. Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig. Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, traue ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, traue ich dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Denn du machst alles neu, alles neu. Ja, Jesus, du machst alles neu. Halleluja. Er hat uns gemacht zu einem Königtum von Priestern, seinem Gott und Vater schon jetzt und am Ende dieses Zeitalters in Vollkommenheit. Ihm sei die Ehre, die Macht und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, danke, Vater, dass du diesen wunderbaren Plan für uns hast, dass wir ja vollkommene Könige und Priester werden vor dem Vater und vor dem Thron Gottes freimütig hinzutreten dürfen und Gnade empfangen jeden Tag. Herr, stärke uns an dem inneren Menschen, schenke uns die Früchte.